ARD.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Christian Thees und ich lade mir interessante Gäste ein, bei denen ich neugierig sein darf und sehr gerne auch solche, die Dinge machen, von denen die meisten von uns nur träumen. So wie bei Freddy Gareis, der sehr viel rumkommt in der Welt.
Talk mit Thees.
Also wenn ich am Reisen bin, bin ich am meisten ich selbst, glaube ich. Also dann komme ich richtig zu mir und kann mich auch selber wesentlich mehr genießen, als wenn ich zu Hause oder in einer alten Situation bin, weil einfach alle Sinne auf Empfang stehen. Man darf nicht vergessen, man hat nicht nur diese wahnsinnige Kälte, die einen ja wie so ein wildes Tier anfällt, man hat auch wenig dieser Kälte entgegenzusetzen. Dass kapitalistische Interessen einfach so stark überall das Land durchdringen, dass kein Zusammenhalt mehr da ist, dass die Menschen, wenn du sie fragst, worauf sie stolz sind, sie einfach nur noch antworten auf ihren Fußballclub, während man in Russland irgendwie selbst die Gefängnisinsassen Puschkin lesen.
Freddy Gareis wurde in Kasachstan geboren und kam mit 2 Jahren nach Deutschland, ist aufgewachsen in Rüsselsheim. Mittlerweile ist er große Teile des Jahres auf Reisen und schreibt darüber in Büchern wie 100 Gramm Wodka, König der Hobos oder 4-Räder-Küche Bad. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beschloss er, die Länder an der östlichen Grenze der EU und der NATO zu bereisen. Er reiste mit dem Zug per Anhalter und zu Fuß von Kirkenes in Norwegen bis an den Bosporus, bis nach Istanbul. Er wollte selbst sehen, wie es den Menschen geht, die Russland als direkten Nachbarn und mehr Erfahrung mit Besatzung haben, wie sie mit der neuen Situation umgehen. Darüber hat er geschrieben in diesem Buch, Als ich gegen Stalin im Armdrücken gewann. In diesem Podcast erzählt er von einigen dieser besonderen Menschen, die er getroffen hat. Darunter ein Komponist aus der Slowakei, der großer Putin-Fan ist und ihm seine Dienste anbieten wollte. Oder die 96-Jährige, die als 13-Jährige in ein Arbeitslager nach Sibirien verschleppt wurde. Sowie auch Freddys eigene Mutter und Großmutter. Was er bei einer früheren Reise nach Russland und nach Kasachstan hoffte zu erfahren über sich, über seine Familie, um sich sozusagen komplett zu fühlen. Auch darüber sprechen wir in diesem Podcast. Bitte einsteigen.
Ein Podcast von SWR 3.
Herzlich willkommen.
Ja, schön hier zu sein.
So, es ist kalt in Deutschland, oder?
Es ist wahnsinnig kalt.
Du sitzt mir gerade gegenüber mit einer Mütze und es fällt mir einfach nur deshalb auf, weil ich meine gerade in der Bahn verloren habe.
Das ist der Neid.
Ja, total.
Verloren auch noch.
Mir fallen jetzt alle Leute auf, die eine Mütze tragen, weil ich habe wirklich jetzt gerade vor anderthalb Stunden habe ich meine Mütze im Bus liegen lassen.
Ist die arg kalt, ich kann dir meine leihen.
Nein, ist alles gut. Ja, du bist lieber in wärmeren Gefilden unterwegs, oder?
Ja. Ja, also Polarforscher wäre nichts für mich gewesen, glaube ich.
Du hier und nicht in Griechenland. Wie kommt's?
Morgen.
Wirklich? Ja. Fliegst du morgen schon gleich wieder? Krass. Du hast dir Griechenland ein bisschen so als Domizil ausgesucht, oder? Für die Zeit.
Absolut.
Allein wegen des Wetters oder warum Griechenland?
Nein, überhaupt nicht allein wegen des Wetters. Also das ist keine Wetterfrage, obwohl ich es sehr genieße, nicht diese eiskalten Temperaturen zu haben, aber ich bin unheimlich gerne in Athen, weil das eine Stadt ist, die eine wahnsinnige kreative Energie hat und auch den Vorteil, finde ich, dass sie nicht so überlaufen ist von Menschen, die einfach nur die schöne Oberfläche suchen, wie jetzt in Paris oder Lissabon oder...
Okay, wie wir Touristen, so.
Genau.
In der Regel. Eine Spezies Mensch, die du verabscheust.
Ich würde sagen, nicht verabscheuen, Und versuche auch jeden dazu hinzubekommen, vielleicht mal anders aufs Reisen zu blicken, als einfach 2 Wochen Mallorca sich um die Liege zu kloppen, sondern ein bisschen was Anstrengenderes zu machen, weil ich glaube, dass das einem viel stärker im Gedächtnis bleibt und einen wachsen lässt. Ja.
Wie fühlst du dich generell beim Reisen? Was macht es mit dir? Denn es ist ja mittlerweile in deiner DNA. Du tust dich ja gar nicht so leicht damit, jetzt noch irgendwo einen festen Wohnsitz zu haben. Es sei denn, ist Athen. Was macht Reisen mit dir? Was ist sozusagen dein Zustand, dein Gefühlszustand, wenn du am Reisen bist?
Also wenn ich am Reisen bin, bin ich am meisten ich selbst, glaube ich. Okay. Also dann komme ich richtig zu mir und kann mich auch selber wesentlich mehr genießen, als wenn ich zu Hause oder in einer alten Situation bin, weil einfach alle Sinne auf Empfang stehen. Das liebe ich einfach. Also wenn man unterwegs ist und wirklich alles hören will und alles sehen will und alles schmecken will und alles erleben will und einfach merkt, was für ein Resonanzkörper man einfach ist, um das alles aufzunehmen. Und ich finde, je mehr ich unterwegs bin oder ja, je schneller ich da durchgehe, vielleicht schneller ist das falsche Wort, aber desto stabiler fühle ich mich einfach. Das ist wie auf dem Rad. Du brauchst eine gewisse Geschwindigkeit, um nicht runterzufallen. Ja. Und so, finde ich, geht es mir im Leben. Und da hilft mir das Reisen einfach wahnsinnig.
Bevor wir gleich ein bisschen über deine letzte große Reise, über die du geschrieben hast, über diese 8000 Kilometer sprechen, wollen wir dich natürlich ein kleines bisschen kennenlernen erst einmal. Aber ganz am Anfang.
Oh nein.
Nein, was ist denn? Hast du jetzt Angst? Warum sagst du jetzt nein? Nein, das ist überhaupt nichts Kompliziertes. Also nur um den Menschen schon mal einen Eindruck zu geben, wie deine letzte Reise gelaufen ist, ja, gehe ich mit dir ganz kurz einmal jedes Land einzeln durch. Also nur ganz kurz. Und ich möchte, dass du mir zu jedem dieser Länder, und wir starten mit Norwegen, dort hat deine Reise begonnen, dass du mir einen Gegenstand nennst, etwas, das man anfassen kann. Denn später werden wir auch noch sehr viel darüber sprechen, was du für Begegnungen hattest. Ja. Denn diese Reisen, die drehen sich ja vor allem um Begegnungen. Ja. Menschen, die Geschichten mitbringen, die Geschichte auch mitbringen, die du sozusagen dann weitergibst in deinen Büchern. Hier geht es um etwas, das man anfassen kann.
Okay.
Also eine Sache, an die du sofort denkst.
Okay.
Norwegen.
Felsen.
Was ist das Besondere an den norwegischen Felsen? Sind sie besonders hoch? Besonders viele Wasserfälle?
Es sind besonders viele vorhanden, auf jeden Fall.
Ja, bedeutet so ein Felsen auch immer, Stopp, hier komme ich nicht weiter?
Nein, ich glaube, es ist eher, man hat so das Gefühl, auf dem Rücken eines urzeitlichen Tieres zu stehen, wenn man über diese ganzen Felsen geht. Und finde ich wahnsinnig schön.
Finnland.
Eindeutig Bäume. Also wenn Norwegen, sagen wir, Felsland ist, dann ist Finnland Waldland. Ist meine eine Seelenlandschaft, würde ich sagen, für mich. Also ich liebe Wälder und davon gibt es in Finnland genug. Und die habe ich gern angefasst.
Funktioniert das bei dir, Bäume umarmen?
Ja, die sind ja zum Glück nicht so breit in Finnland.
Estland.
Was habe ich da?
Was ist interessant? Bisher bei Norwegen und Finnland bist du auf die ganz großen Dinge gegangen, auf die ganz großen landschaftlichen Dinge.
Ja, weil die Länder auch so groß sind und wenig Bevölkerung haben und man das Gefühl hat, einfach hauptsächlich in einer großen, einsamen Landschaft unterwegs zu sein. Richtig? Ein Gefühl, das wir in Deutschland auf keinen Fall haben. Also ganz knicken. Estland, was habe ich da angefasst?
Vielleicht auch irgendwas in einem Laden gesehen oder einen Gegenstand, den jemand dort verwendet hat oder hatte.
Was ich angefasst habe, war eben, also zumindest durch die Glasscheibe, wenn ich das so sagen kann, waren die Briefe von Deportierten im Zweiten Weltkrieg, also die dann durch die Sowjets, durch die einmarschierende Fremdherrschaft des Landes, ihres eigenen Landes und ihrer Heimat beraubt wurden. Und das war sehr, sehr stark dargestellt da in diesem Museum der Okkupation in Tallinn.
Du musst die Dinge auch nicht selber berührt haben. Es ging nur darum, Gegenstände, die man theoretisch berühren kann. Ja, das wenn ich sowas sagen wie Sehnsucht. Verstehst du? Also, dass es konkreter ist. Okay, Lettland.
In Lettland hatte ich sehr großen Spaß an Knoblauchbrot. Also es gab wirklich in jedem Supermarkt gab es eine Sektion, wo also nicht nur eine Sorte Knoblauchbrot, sondern es gab mehrere Sorten frisch geröstetes Knoblauchbrot im Supermarkt. Das konnte man sich mit so einer Schaufel halt in eine Tüte abfüllen und dann wiegen, also wie bei uns Obst oder Gemüse. Und Das hat mich total fertig gemacht, weil ich so geil fand, dass das in einem Supermarkt gibt. Also würde heute hier, würde sagen, Mann, das stinkt ja alles nach Knoblauch. Und ja, hat es getan, aber es war geil.
Leider geil. Gehört zu Lettland. Okay, Litauen.
Litauen. Da war es eine Hütte, würde ich sagen, eine Torfhütte von Verbannten wiederum. Also da hatte ich eine sehr eindrückliche Begegnung. Jetzt sind wir leider bei der Begegnung, da sind wir schon.
Ja, ja, gut.
Mit einer 96-jährigen Frau, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Die mit 13 Jahren wurde die deportiert nach Sibirien, ganz entfernt an die Laptevsee. Und die hat mir sozusagen im Nachbau im Freilichtmuseum diese Hütte gezeigt, in der sie damals gehaust haben, die aus Torf einfach gebaut war, mit einem ganz kleinen Fenster und in der halt eigentlich immer Temperaturen um den Gefrierpunkt geherrscht haben.
Das war Irene, ne?
Irene, genau.
Irene. Auf die wir nachher nochmal zurückkommen, ja, glaube ich.
Denn unbedingt, unbedingt.
Von der können wir, glaube ich, so einiges lernen, bestimmt. Es ging weiter für dich dann von Litauen nach Polen.
Da war es, würde ich sagen, das Museum der Gewerkschaften, also das Museum Solidarność in Danzig, das aufgebaut ist wie ein riesiger Schiffsrumpf. Also das ist ja direkt neben den alten, der ehemaligen Leninwerft und wo man sich diese ganzen Artefakte anschauen kann, auch anfassen kann, mit denen eigentlich dieser Fall des Eisernen Vorhangs begonnen hat.
Dann weiter nach in die Slowakei.
In die Slowakei, da würde ich sagen, das war der physische Abdruck, der da wichtig war, war wahrscheinlich die Bierbank, auf der ich saß und das Gespräch, das ich mit einem slowakischen Komponisten geführt habe, der ein großer Putin-Fan war.
Ja. Über den werden wir auch noch sprechen. Und du meintest mit Abdruck, aber nur einfach so ganz normaler Abdruck.
Ganz normaler.
Ich wusste nicht, ob da wirklich so ein richtiger Abdruck war, der irgendwelche Bedeutungen oder sowas hatte. Nein.
Wer weiß.
Es ist schön, das ist auch schön formuliert. Der Abdruck, den ich auf der Bierbank hinterlassen habe. Gut, dann sind wir noch in Ungarn.
Ungarn, ganz großes Kino fand ich im Intercity unterwegs am Balaton Richtung Budapest im Bordbistro. Und vor mir ein Teller mit frisch gebratenen Eiern aus dem Bordbistro. Unglaublich.
Du warst ausgehungert.
Ich war ausgehungert. Und frisch gebratene Eier im Bordbistro, also und unerhört.
Besonders Pustergewürz drauf gewesen auf den Eiern, irgendeine Spezialität.
Das ist der Wahnsinn natürlich. Und dazu einen ungarischen Unikum-Schnaps.
Gut. Drei Länder fehlen jetzt noch. Nein, doch, drei Länder sind es jetzt noch, die 8000 Kilometer dann voll machen. Rumänien.
Rumänien war es die Pflaumenmarmelade meiner Gastgeberin in Brașov, dem ehemaligen Kronstadt, die mich nach zwei Drittel dieser Reise eigentlich, als ich ziemlich auf dem Zahnfleisch ging, wieder aufgepäppelt hat mit dieser phänomenalen Pflaumenmarmelade.
Bulgarien.
Ich merke, ich neige jetzt dazu, immer mehr Essenssachen zu nennen.
Das Wichtige ist ja, was fällt dir als erstes ein?
Genau.
Weißt du, manchmal ist es vielleicht eine Sache, die man auf dem Fußboden gefunden hat oder jemand geschenkt hat. Oder
aber deswegen sage ich jetzt nicht die Pfannkuchen, die ich da gegessen habe.
Obwohl die sehr gut waren.
Obwohl die fantastisch waren. Sondern es war ganz groß auf diesen noch alten Ledersitzen im Zug zu sitzen, bei geöffneten Fenstern und der Wind irgendwie ist da reingeweht und hat alles zum Flattern gebracht. Das war ein sehr schönes Gefühl in diesem Zug.
Und zum Schluss die Türkei, Istanbul.
Eindeutig die Hand kleinen Teeglas, während man mit der Fähre über den Bosporus fährt.
Zwischen den Welten.
Zwischen den Welten.
Zwischen den Kontinenten dort. Dann haben wir einen kleinen Eindruck schon mal von diesen Ländern bekommen und über einige besondere Begegnungen werden wir dann gleich sprechen. Jetzt möchte ich dich aber ganz kurz einmal ein bisschen vorstellen. Du bist ja 1977, da warst du, glaube ich, 2 Jahre alt, bist du mit deinen Eltern aus Kasachstan gekommen, dann nach Deutschland. Du bist also in Deutschland aufgewachsen, in Rüsselsheim.
In Rüsselsheim.
Ja, und wie so viele Einwandererfamilien gehe ich mal davon aus, dass deine Eltern wollten, dass du es besser hast als sie später einmal. Welche Erwartungen hatten deine Eltern an dich während des Aufwachsens?
Dass ich natürlich meine Hausaufgaben mache, dass ich nicht zu viel dämlich in die Luft schaue und meinen Aufgaben nachgehe, und haben mir aber ansonsten eigentlich sehr viel Freiheiten gelassen.
Was solltest du denn mal werden, also wenn es geht? Reden wir hier auch wieder von Arzt oder Anwalt? Das sind ja so gerne die Berufe, die herbeigezogen werden. Wie war es bei dir?
Das stimmt. Das war bei mir nicht so sehr. Auch in dem Bereich gab es viel Freiheit. Meine Mutter hat sehr darauf geachtet, dass ich auf eine gute Schule komme. Also, dass ich auf die Realschule und dann auch später auf die Oberstufe komme. Das war ihr sehr wichtig. Aber da muss man auch sagen, dann wie es später weiterging, das gibt's nämlich auch in Einwandererfamilien, und das ist auch ein Problem im Arbeitermilieu, dass man, das weiß ich, weil ich auch mich da oft irgendwie mit Freunden, die ebenfalls Eingewanderte waren aus Portugal und mit denen ich dann auf der Oberstufe war, dass wir da das Problem hatten, dass da die Eltern bis zu einem gewissen Grad helfen konnten, aber dann auch nicht weiter wussten, wie geht's dann weiter mit dem Studium. Also da hat man dann aus dem Arbeitermilieu definitiv einen Nachteil, weil man sich das alles selber erarbeiten muss.
Fühlst du dich als Russlanddeutscher? Spürst du dieses Erbe, was in eurer Familie in den Genen steckt?
Ja, also definitiv. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so richtig als Russlanddeutscher fühle, ich bin auch nicht stark in der Gemeinschaft irgendwie verwachsen. Wir sind ja auch sehr früh gekommen, ne, bevor die große Welle in den 90ern gekommen ist. Und meine Mutter wollte auch wirklich dezidiert irgendwie so, wir sind jetzt in Deutschland, wir sind Deutsche. Ich spreche kein Russisch mehr, hat das auch abgelegt, also auch wollte das, dieses Trauma auch beenden mit dem Grenzübertritt, indem sie halt da auch nicht mehr zurückguckt. Und das hat auch dann die Sprache mit eingenommen. Aber natürlich habe ich mich sehr früh für die Frage der Herkunft einfach interessiert, weil man das ja aufnimmt, auch von den Großeltern. Man, das Essen ist anders, es kommen die Verwandten und sprechen Russisch und reden über Propaganda unter Brezhnev und Gorbatschow, ne, diese ganzen kleinen Sachen, die man aufschnappt und trinken Wodka, bla bla bla, ganz klischeehaft. Aber das hat mich dann auch sehr früh fasziniert einfach, ne? Ja. Und weil ich wusste, so hat sicherlich auch damit zu tun. Ja, es ist halt eine Typenfrage und eine Anlagefrage, aber habe sehr früh mit meiner Oma zum Beispiel drüber geredet. So, wie war das in Sibirien? Ich meine, das ist eine schlimme Geschichte, die diese Menschen erfahren haben, über die auch zu wenig gesprochen wird, meiner Meinung nach. Das ändert sich jetzt so langsam in den letzten Jahren zum Glück. Und da fühle ich mich auf jeden Fall schon als jemand einfach mit einem russlanddeutschen Hintergrund. Also es gibt einfach viele Menschen, die diese Erfahrung teilen in Deutschland mit mir. Und wenn ich mit denen zusammenkomme, dann ist einfach das Verständnis wahnsinnig schnell da. Man muss nicht viel erklären, ne? Man hat ähnliche Traumata und ähnliche Vertreibungswege und kann da auf eine andere Verständigungsebene einfach kommen.
Du sprichst aber Russisch?
Ich spreche schon Russisch, ja. Aber jetzt nicht muttersprachlich.
Ja. Es war auf jeden Fall eine deiner großen Reisen, auch die du unternommen hast. Ich glaube, vor knapp 10 Jahren, da bist du nach Russland, da bist du nach Kasachstan gereist.
Ja.
Nach was für Antworten hast du gesucht damals?
Ja, ich wollte wissen, wo ich herkomme. Also das hat mich einfach tief beschäftigt, wo ich herkomme. Und nicht nur, wo ich herkomme, sondern auch, wo meine Familie herkommt, weil das alles so, dadurch, dass man das auch so, dass meine Mutter es so abgelegt hat und dass wir so früh gekommen sind und auch nicht in einem russlanddeutschen Milieu dann groß geworden bin, also, sondern unter Gastarbeiterkindern, war da für mich eine Lücke, und ich wollte einfach wissen, ja, wie ging es meinen Großeltern? Was kann ich da irgendwie nachspüren? Sind diese Geister irgendwo noch vorhanden und kann ich sie treffen, um für mich dieses Puzzle einfach weiter zusammenzusetzen, wer ich bin, wo meine Leute herkommen und wie sie das alles geschafft haben?
Was hat dich verändert, als du dann nach knapp 3 Monaten wieder zurückgekommen bist? Da hast du ja dann eine Menge im Rucksack sozusagen mit zurückgebracht auch. Inwiefern hat es dich verändert?
Es hat mich wesentlich gnädiger gemacht gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte, gegenüber meinen Eltern, meinen Großeltern, also, und die ganzen Macken irgendwie, man hat das alles irgendwie besser verstanden.
Wie zum Beispiel, was hatten die so für Macken, wo du manchmal auch den Kopf geschüttelt hast?
Ja, diese Schwierigkeit, sich zurechtzufinden, irgendwie in dem Land, in dem man ja eigentlich hin wollte. Man saß ja auf gepackten Koffern und wollte nach Deutschland und wollte darüber, weil man dann glaubte, dann wird alles gut. Und dann aber, als es da war, war man nicht unbedingt zufrieden, weil man gemerkt hat, okay, der Himmel hängt ja auch nicht voller Geigen. Und das Problem ist so, in Russland waren wir die Fritzen und in Deutschland sind wir die Russen. Mhm. Ja, und das war eine Sache, die ich lange Probleme hatte, zu verstehen, irgendwie, wie das sein kann. Und erst mit der Beschäftigung dieser ganzen Geschichte, die ja auch nicht nur über 10 Jahre geht, sondern über viele, viele Jahrzehnte und ein ganzes Jahrhundert, dass es halt auch auf dem Rückweg ebenso ist wie auf dem Hinweg. Und das wird oft vergessen bei diesen Geschichten. Also unter den Russlanddeutschen gab es das Sprichwort, als sie halt rübergegangen sind nach Russland vor 150, 200 Jahren, den ersten den Tod, den zweiten die Not, den dritten das Brot. Ja, dass es 3 Generationen dauert, bis was aufgebaut wird. Und ich glaube aber, dass es auf dem Rückweg ähnlich ist. Mhm. Nicht gleich, aber ähnlich. Es dauert viel länger, als man denkt.
Ja.
So. Und das war eine Sache, die ich auf jeden Fall dann verstanden habe. Und was ich auch kapiert habe, war, dass man, wenn man Sachen seiner Familie zu sagen hat, dann muss man die sagen, schnell sagen, bevor sie weg sind. Weil das war natürlich dann, ne, sie werden älter und sind einige schon gestorben. Und als ich das Buch dann geschrieben hatte, war ich natürlich todtraurig, dass gewisse Leute wie die Großtante und der Großonkel das nicht mehr lesen konnten. Dass man sich beschäftigt mit dieser Geschichte und dass man sagt, eure Geschichten sterben nicht, sondern leben in mir weiter.
Mhm. Du warst ja 2, als ihr rübergekommen seid und du hast es gerade angedeutet und das ist ja das traurigste, das furchtbarste Kapitel. Ich glaube, sowohl deine Mutter als auch deine Großmutter waren beide in Straflagern. Mhm. Wann hast du zum allerersten Mal davon erfahren?
Relativ jung hat mir meine Oma, ich habe viel Zeit bei meiner Großmutter verbracht in Mannheim. Das war unsere erste Station. Da hieß es dann immer, genau, in Sibirien so, aber jetzt nie detailliert, sondern meine Oma hat da auch damals, irgendwie als ich noch ganz jung war, hat sie dann gesagt, ja, die Geschichten braucht ihr nicht zu wissen, das soll euch nicht belasten. Okay, das war ein Fehler, dass ich das sage, weil natürlich hat es mein Interesse ins Unermessliche gesteigert und war für mich dann auch ein Antrieb, das genau herauszufinden. Und als es dann soweit war, als ich das dann auch für das Buch recherchiert habe, diese absolute Kontrolllosigkeit über dein eigenes Leben, wie es dann passiert ist. Ne? Erstmal alles verloren, was sie in der Ukraine hatten, dann mit dem Rückzug der deutschen Truppen, wo sie dann wirklich nur noch Bauern auf dem Spielfeld der Mächtigen waren. Und dann, als der Krieg zu Ende ist, war es ja gar nicht zu Ende für sie, sondern sie wurden ja dann repatriiert, wie es vielen anderen ging, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren und wurden dann nach Sibirien deportiert in Straflager. Und Schicksal, dass sie überhaupt kein Einzelschicksal war, sondern dass sie mit bestimmt über 1 Million Menschen geteilt haben. Mhm. Und dieser Bogen von allein schon dieser Kontrolllosigkeit, der ist Identitätsverlust. Du bist ja die ganze Zeit nur unterwegs mit dem, was du am Körper trägst und vielleicht ein paar kleine Habseligkeiten, die du eintauschen kannst. Dann hin in ein Straflager, wo du dann am Arsch der Welt Soda im Winter aus dem See brechen musst und dir so kalt ist, dass du das Leder von den Stiefeln, die dir gegeben werden, auskochst, um damit die Suppe anzudicken.
Also es wurde nicht totgeschwiegen in der Familie, denn viele, die ja aus dem Krieg kommen zum Beispiel, die wollen einfach gar nicht drüber sprechen, die wollen es begraben, die wollen es unter der Wasseroberfläche sozusagen lassen, dass das gar nicht hochkommt. Mhm. Aber die Oma hat es zumindest angedeutet erstmal.
Sie hat es auf jeden Fall angedeutet, genau, halt mit der Aussage, dass das keine Geschichten für Kinder sind.
Ja. Und dann, manchmal lassen sich Kinder ja auch wirklich abspeisen, aber nicht den neugierigen Freddy.
Das stimmt,
Freddy,
wenn
ne?
du noch gleichzeitig irgendwie ein Markstück gibst oder sowas, genau, gehen wir zur Eisdiele. Hat immer gut funktioniert. Aber dann später war das dann immer wieder eine Sache, über die ich nachgedacht habe und die ich dann über mit meiner Oma geredet habe und dann natürlich auch mit meiner Mutter und mit den anderen Verwandten und eine Geschichte, die mich natürlich bis an mein Lebensende nicht loslässt.
Hat die Zeit große Narben hinterlassen, auch bei deiner Mutter? Oder ist man in der Lage dann irgendwann, weil man jetzt auch so weit weg davon ist und es liegt mittlerweile, die Jahre vergehen, kann man es irgendwann hinter sich lassen?
Ich glaube nicht, dass man das hinter sich lassen kann.
Was also ist mit Kälte zum Beispiel? Kälte in Deutschland. Mochte deine Mutter, lebt deine Mutter noch?
Ja,
die
Gott sei Dank.
Vater auch?
Vater auch,
Großmutter
ja.
aber nicht mehr.
Großmutter leider nicht mehr.
Ja. Was ist so Winter, Kälte? Was macht es mit der?
Ja, also da Kälte mag meine Mutter überhaupt nicht. Also die mag auch gerne mediterranes
Wetter. Ja, deswegen kommt sie dich auch in Griechenland ganz oft besuchen.
Ja, das hoffe ich doch. Und das ist ja eine spannende Frage eigentlich, diese Kälte. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Aber das war in den Erzählungen von meiner Großmutter war diese Kälte immer nahm einen ganz großen Raum ein. Man darf nicht vergessen, man hat nicht nur diese wahnsinnige Kälte, die wie so ein wildes Tier anfällt. Man hat auch wenig dieser Kälte entgegenzusetzen, so, weil du könntest ja sagen, wenn hier in Deutschland, wir essen heiße Suppe, wir trinken irgendwie viel Tee, wir führen uns Sachen zu, die auch in diese Kälte abwehren kann oder die gut gegen diese Kälte ist. Aber die Leute haben ja gleichzeitig gehungert. Also es war doppelter Raubbau und als Stalin dann damals starb und die Leute, die dieses Straflager verlassen durften, dann war das für die ein Riesending, einfach Kasachstan, wo das Wetter besser ist, wo wir endlich was ziehen können, wo wir endlich Gemüse ziehen können, wo andere Sachen wachsen, wo nicht dieser ganz kurze Sommer da ist. Und das hat ja auch irgendwie, glaube ich, bis ans Lebensende einfach beschäftigt.
Ganz kurz, was war so die offizielle Begründung, warum Sie ins Straflager gehen? Was wurde Ihnen konkret mitgeteilt, wenn überhaupt?
Ach so, also konkret wurde denen sehr wenig mitgeteilt natürlich. Also das war damals ja, mein Gott, die Zeit des groben und großen Pinselstrichs. Also ich meine, als sie damals enteignet wurden, schon mal in der ersten mit der Kollektivierung, noch in der Sowjetunion, nach der bolschewistischen Revolution, wurden ja alle als Kulaken bezeichnet. Also meine Familie waren Weinbauern. Und jeder als Kulak, es ist einfach ein faschistischer Stilmittel einfach, okay, wir nehmen diese ganze Gruppe und dämonisieren sie und zwar jeder ist ein Kulak, ein reicher Bauer, eigentlich jeder, der mehr als ein Pferd hat, ja, war dann Kulak auf einmal. So, das hat schon gelangt. Und dann natürlich nachdem Hitler einmarschiert ist, hat es gelangt, Deutscher zu sein. So, natürlich hätte man ja auch sagen können, okay, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, lass die Deutschen in Deutschland. Aber wer dann einen Geburtsort halt gehabt hat, der in der Sowjetunion war, wurde repatriiert. Also quasi, du wurdest ja auch umerzogen wieder durch Arbeit. Das war ja sowieso das beliebteste Thema bei den Sowjets. Also wenn du es überlebst, diese Umerziehung. Ja. Und da wurde dir wenig erklärt und da musste dir wenig erklärt werden. Die wurden in Züge gesteckt und dann vorhin ging es von der Untersteiermark bis nach Sibirien.
Du bist in deinem Krankenhaus in Alma-Ata, hast du dich auf die Suche gemacht, quasi nach dem Ort, an dem du zur Welt gekommen bist.
Ja.
Auch das ist ja Teil der Geschichte.
Ja.
Wie war das? Was hast du entdeckt in diesem Krankenhaus? Wurdest du erstmal mit offenen Armen empfangen? Da ist einer neugierig, der will wissen, wo er geboren wurde.
Nee, sehr misstrauisch. Also was macht diese Kartoffel hier in diesem Krankenhaus? Es ist eine surreale Erfahrung auch, die sind ja nicht vorhanden, diese Erinnerung ist ja nur da aus der Erzählung und dann suchst du da irgendwas, von dem du gar nicht weißt genau, was soll es eigentlich sein, was finde ich hier, aber du hast das Gefühl, es ist irgendwie, du brauchst es als Teil deines persönlichen Geschichtspuzzles, so deine, ich war da, ich kann mich jetzt noch erinnern, genau, dass mir hauptsächlich einfach diese Geschichte durch den Kopf ging von einer Frau, die meiner Mutter damals so auf den Sack ging im Krankenhaus, die nämlich gesagt hatte, irgendwie, oh mein Gott, das sehe ich sofort, dieses Kind wird sterben mit so und so vielen Jahren. Also kaum als ich geboren war.
Okay.
In dem Sinne war es für mich eine große Genugtuung, in dem Krankenhaus zu sein und das noch lebend zu sehen, aber gleichzeitig gleichzeitig war es für mich auch emotional anstrengend, in dieser Dissonanz unterwegs zu sein. Was suche ich hier eigentlich? Was finde ich hier? Finde ich wirklich überhaupt irgendwas? Und am Ende habe ich mir, glaube ich, 100 Gramm Wodka auf dem grünen Markt geholt und ein bisschen sauer eingelegtes Gemüse und in meinem Hotelzimmer geweint, eigentlich ziemlich lange. Ja.
Es ist so lustig, dass du Wodka in Gramm bezeichnest. Also hast du ja auch das Buch dann genannt, 100 Gramm Wodka. Ja. Also kauft man so Wodka 100 Gramm?
Ja,
wir sagen ja 100 Milliliter, die sind ja auch 100 Gramm, kurioserweise, aber genau. Man spricht in Gramm.
Ja, man spricht da in Gramm, genau. Und das heißt eine Stogramm, ne? Es kommt dann in so halt in so großen Gläsern, wo genau Stogramm irgendwie drauf ist, mit so einem Alu-Verschluss. Also aber auch wie ein richtiges Glas, ja, nicht wie ein Fläschchen, sondern wie ein Glas. Und das ist ein ganz normaler Ausdruck.
Also wir lachen jetzt ein bisschen über diese Prophezeiung, die ja damals ausgesprochen wurde.
Ja.
Hat die was gemacht mit deiner Mutter? Oder auch?
Ja, sie fand das also wahnsinnig schrecklich. Also meine Mutter hat sowieso schreckliche Erinnerungen an diese Zeit der Sowjetherrschaft. Also meine Mutter hat auch ein wahnsinnig ausgeprägtes Freiheitsgefühl und aus ihren Geschichten drückt das immer einfach sehr stark raus. Dieses, es gab nichts im Markt zu kaufen für das Kind. Irgendwie, ich konnte nicht Milch kaufen, wenn ich sie brauchte, konnte nicht das kaufen, wenn ich es brauchte und die ärztliche Versorgung, weißt du, war alles nicht so, wie es hätte sein sollen. Und dann diese Sprüche ja von der Frau, das hat sie auch fertig gemacht, weil zu der Zeit war es auch einfach sau schwierig. Meine Mutter ist nach Alma Ata zur Oma irgendwie geflogen, um mich da zu gebären. Und mein Vater war weiter in Tiraspol, in der Moldau-Republik, Moldawien. Und wurde dann natürlich auch sehr jung Mutter. Also,
Eine sehr wichtige Reise, aus der du sehr viele Erfahrungen auch mitgebracht hast, die dir dann auch jetzt für den Rest des Lebens auch ein bisschen Ruhe gegeben haben, oder?
Das stimmt.
Jetzt kannst du dich wieder auf andere konzentrieren.
Ja, das stimmt. Also so sehr emotional anstrengend irgendwie diese Reise war und so sehr man da durcharbeiten muss, also war wesentlich anstrengender, als ich gedacht habe vom emotionalen Faktor, was es mit mir gemacht hat. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass man sich kompletter danach gefühlt hat.
Ja. Gab es im Krankenhaus noch irgendeine Frau, die auch schon damals, zu Zeiten deiner Geburt, schon dort gearbeitet hat?
Nee,
Nein, das nicht. Aber möglicherweise, oder? Ich meine, wie alt bist du jetzt?
50.
Ach so, du bist ja schon 50. Du siehst einfach jünger aus. Stimmt, du bist ja schon 50. Nee, da sind wahrscheinlich wirklich nicht mehr so viele. Ja. Ich habe gedacht, wirklich, du bist also Anfang 40 oder sowas.
Noch.
Ja. Die letzte
jetzt
Reise.
Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
Was?
Jetzt kann heute nichts
also,
mehr schiefgehen.
Nein. Ja. Du hast auf jeden Fall beschlossen, nachdem Russland den Angriffskrieg begonnen hat auf die Ukraine, diese Länder zu bereisen, die an der östlichen Grenze der EU und der NATO liegen. Dich hat es interessiert, wie es den Menschen dort geht, welche Erinnerungen sie auch haben an diese wechselhaften Zeiten teilweise, was sie heute natürlich auch bewegt. Mhm. Das war für dich so der Grund, um da mal ein bisschen herumzureisen. Und du hast das Buch genannt, Als ich gegen Stalin im Armdrücken gewann.
Ja.
Soll ich dir was sagen?
Bitte.
Neulich hat sich einer einen Arm gebrochen beim Armdrücken.
Nein.
Ja. Das hat jemand erzählt, ein Bekannter. Hat gesagt, ja, der hat gerade den Arm gebrochen.
Ein Bekannter von dir?
Ein Bekannter von einer Bekannten sozusagen. Und sagt, das ist völlig absurd, ich kann es dir gar nicht sagen, wie es passiert ist, beim Armdrücken. Ich habe gesagt, krass. Es sind die Begegnungen auf jeden Fall, die auf dich natürlich auch großen Eindruck gemacht haben. In der Slowakei, du hast ihn gerade erwähnt, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, er der Komponist, ein großer, ja auch Putin-Fan. Jemand, was für uns erstmal schwer nachzuvollziehen ist, der sich vom Prinzip der Demokratie nicht abgeholt fühlte, der als Komponist gearbeitet hat an der Oper und der dann Putin seine Dienste anbieten wollte und eine abenteuerliche Reise hinter sich hatte. Was hat dich da am meisten beeindruckt von diesem Weg, den dieser Mann auf sich genommen hat?
Ja, abenteuerlich ist eigentlich noch ein zu kleines Wort dafür. Also abenteuerlich / dumm, muss man eigentlich auch sagen.
Hast du ihm das auch so gesagt? Hat er das selbst sogar gesagt?
Ja, nein, ich habe es ihm auch schon gesagt, weil also, ich meine, man muss dazu sagen, er ist bei fast, ja, Temperaturen um den Gefrierpunkt ist er durch den Grenzfluss Nava geschwommen, oben in Estland, zwischen Estland und Russland, in einem Neoprenanzug mit all seinen Habseligkeiten, die er in wasserdichten Säcken hatte. Der hätte da, die hatten sehr starke Strömung, dieser Fluss. Ja. Und dann noch nachts ist er darüber geschwommen. Also mit seinen Musiknoten und alles mit dem Gepäck, einfach um darüber zu kommen nach Russland, weil er da irgendwie das Gefühl hat, dass Russland im Gegensatz zu den Vorwurf, den wir auch oft von Russland hören, aus der russischen Propaganda, gegenüber dem dekadenten Westen noch der Bewahrer der reinen Kultur ist. Mhm. So, und da wollte er lieber arbeiten, weil er sich, wie du gesagt hast, von der Demokratie verraten fühlt, also meint, dass diese Revolution einfach ein Fehler war und dass kapitalistische Interessen einfach so stark überall das Land durchdringen, dass kein Zusammenhalt mehr da ist, dass die Menschen, wenn du sie fragst, worauf sie stolz sind, sie einfach nur noch antworten auf ihren Fußballclub, während man in Russland irgendwie selbst die Gefängnisinsassen Puschkin lesen, zu denen er dann bald gehörte.
Und stimmt das wirklich?
Ja.
Echt? Also die russische Seele widmet sich dann der Literatur auch in solch schwierigen Zeiten im Gefängnis. Es ist schon ein krasses Bild irgendwie. Auf der anderen Seite, man hat viel Zeit, ne?
Man hat viel Zeit und auf der anderen Seite, wie in vielen Teilen Russland eigentlich auch noch im vorigen Jahrhundert feststeckt, wundert es mich nicht, ja.
Und er kam ja sogar ins Gefängnis.
Ja.
Wie geht's dem denn heute?
Oh, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er einen Blumenladen überfallen hat.
Ach Gott.
Um wahrscheinlich neues Geld ranzuschaffen, um wieder nach Russland zu gehen. Also leider reagiert er nicht mehr irgendwie auf Kontaktversuche meinerseits. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm gut geht. Ja.
Also er ist wieder in der Slowakei gelandet dann.
Er wurde vom Grenzschutz damals dann aufgegriffen, also notgedrungen, meinte er, weil er war so durch nach diesem Erlebnis, da durch den Fluss zu schwimmen und musste mehrere Versuche, um ans Ufer zu machen, weil das alles voller Schilf ist auch und sowas, also recht gefährlich und schneidend. Und dann hat es noch geregnet. Na, eigentlich war sein Plan, sich nach St. Petersburg zu Fuß durchzuschlagen, was ja nicht so weit von da aus ist, aber er war irgendwie mit den Nerven fertig und ist dann zu diesen Grenzschützern, die ihn schon gesucht haben, hingegangen und hat sich zu erkennen gegeben. Und die haben erstmal gedacht, okay, der Kerl hat komplett einen an der Klatsche oder ist ein Spion. Mhm. Und haben ihn ins Gefängnis gesteckt.
Ja. Wie viel Zeit hast du mit ihm verbracht?
So einen Nachmittag.
Also war ein Nachmittag. War das ja bei ihm zu Hause?
Wir haben uns außerhalb von Kosice, also der ist aus Kosice, der zweitgrößten Stadt da in der Slowakei, haben uns getroffen, auch in so einer ganz idyllischen Lage, in einer Pension, irgendwo an einem See. Weißt du, unten sind die Leute auf Tretbooten und auf Subs und sowas, haben sie ihren Sommersport gemacht und es roch nach frittiertem Fisch und es wurde Bier getrunken und da setzt dieser Typ dir gegenüber, also Richard Wagner T-Shirt, hat er gehabt, genau, und erzählt dir von seinem Übergang darüber. Also, und auch, also es, was halt so, ist es halt so eine total absurde Geschichte, aber ich glaube, es ist kein Einzelfall halt. Mhm. Es ist wichtig, da zuzuhören. Also darum geht es halt auch auf der Reise und ich finde, darum geht es auch überhaupt, auch im täglichen, in der täglichen Debatte. Irgendwie, wenn es einen so gibt, dann gibt es mehrere. Ja. Irgendwie, die sehen wir auch an vielen Orten, die sich halt irgendwie verraten fühlen, die sich nicht mehr mitgenommen fühlen, die sich von eher einer autoritären Struktur angesprochen fühlen, die wieder Ordnung in das Chaos bringt einfach.
Ja. Hat er noch als Komponist gearbeitet dann? Also, oder hat er dir irgendwas vorgespielt, was er komponiert hat?
Vorgespielt hatte mir nichts, aber ich habe mir ein paar von seinen Arbeitsproben angehört. Irgendwie hat er auch eine Website und alles und sowas.
Okay,
ich glaube, jetzt kriegt er so schnell leider, keinen Job mehr.
Nichts mehr. Wie heißt der nochmal, weißt du es?
Jean de Marsac.
Das war doch dieser Name, der so schön französisch klang.
Genau, also klang. Künstlername natürlich.
Bitte? Ja. Künstlername natürlich, aber Jean de Marsac. Jean de Marsac, da findet man ihn auf jeden Fall. Also wenn man mal hören möchte, was denn dieser Mann so komponiert hat.
Es hat mich recht traurig gemacht, auf jeden Fall, diese Geschichte. So sehr ich auch natürlich den Abenteueraspekt der Geschichte irgendwie gut fand, aber menschlich war es sehr traurig.
Ja. Du hast Irene auch vorhin schon angesprochen, die 96 Jahre alt ist, vielleicht ist sie inzwischen 97, 98, ich weiß nicht. Lebt sie noch? Weißt du es? Okay, ihr habt Kontakt. Also du hältst auch durchaus Kontakt zu Menschen, die du triffst.
Ja,
denn ein anderer Freund von mir ist auch Reiseschriftsteller. Mhm. aber der lässt quasi alle Begegnungen hinter sich. Mhm. Da gibt es so gut wie keinen Kontakt. Mhm. Man ist ja immer versucht, bei so eindrucksvollen Begegnungen, Menschen, die man auch lieb gewinnt und die einen berühren, dann, also so wird es mir gehen, dann auch Kontakt zu halten, zumindest die Absicht. Aber bei ihm ist es so gar nicht. Also nee, er lässt das alles hinter sich.
Und hat er eine Begründung dafür?
Ja, ich weiß nicht. Hat er wahrscheinlich, aber ich weiß nicht mehr genau, was er dazu gesagt hat. Aber es wäre auch vielleicht sonst zu viel. Man muss dieses Kapitel da noch für sich abschließen.
Ja, viel ist es zweifellos. Also du kannst nicht mit jedem einfach weiter Kontakt haben. Also hast du schon Probleme mit deinen Freunden an, irgendwie Kontakt zu halten.
Ja. Andreas Altmann ist das. Ich weiß nicht, ob du dem schon mal begegnet bist. Ja. Ob du ihn kennst.
Ja.
Genau.
Ja,
und Andreas hatte was.
Der müsste auch mit wahnsinnig vielen Leuten dann Kontakt haben.
Ja, klar, er ist in der ganzen Welt natürlich echt permanent auch unterwegs. So. Also, Irene, die als 13-Jährige von der Besatzungsmacht der Sowjetunion dann auch aus Litauen deportiert wurde in eine Straflager in Sibirien, unter erbärmlichsten Bedingungen natürlich, kaum was zu essen, bitterkalt. Die Schwachen, die natürlich dann als Erste dann auch sterben. Wie hat sie es geschafft zu überleben?
Das war eine wahnsinnig faszinierende Frage. Also ich habe auch erwartet eigentlich, ich wusste ja, dass bevor ich sie traf, also sie ist 96 und arbeitet noch als, gibt Führungen in so einem Freilichtmuseum außerhalb von Kaunas. Das ist die zweitgrößte Stadt in Litauen. Und ich dachte, okay, die ist 96, die wird wahrscheinlich relativ gebrechlich sein. Und die ist wie ein Derwisch, ist die über dieses Gelände gefegt mit einer Energie. Diese Frau hat mich echt fertig gemacht. Ja, wir haben uns, keine Ahnung, 3-4 Stunden unterhalten, beziehungsweise Irene hat geredet. Ich habe eigentlich aufgenommen und bin irgendwie explodiert dabei von diesen Geschichten und diesem Werf, mit dem sie das gemacht hat. Und es war so wahnsinnig bewegend zu sehen, dass es ihr immer noch so wichtig war. Also sie hat mir erzählt, also wie du gesagt hast, sie war halt da am Polarmeer, an der Laptevsee, das ist so ein Teilmeer da oben, 6000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, wurde sie dahin deportiert mit einer Reihe von anderen Litauern. Sie war 13, einfach über Nacht aus dem Haus rausgeholt, zack, in den Zug und tschüss. Und sie erzählte mir irgendwie, dass sie gemerkt hat, dass es drauf ankommt, beim Überleben nicht nur darauf, was du halt an Nahrung kriegen kannst, sondern auch, was du im Herzen hast. So. Okay. Das sind auch Geschichten, die wir auch von Viktor Frankl kennen, irgendwie, die er erzählt hat aus seiner Zeit, wie er den Holocaust überlebt hat. Also, dass es einfach sehr wichtig ist, sich irgendwie in die Zukunft zu richten. Und sie hat sich einfach sehr stark einfach darauf ausgerichtet, irgendwie wieder ihre Heimat sehen zu wollen, als 13-jähriges Mädchen. Also.
Ja, ich weiß nicht, ob das automatisch passiert, also
was
aus,
für eine
aus dem
Leistung.
Überlebenswillen heraus, aber mit 13 einfach das zu visualisieren, wie es hoffentlich wieder mal wird.
Ja.
Das ist schon krass.
Das ist krass. Und ich glaube, der Mensch, also ich glaube, man braucht da auch ein Talent dafür. Das kann nicht jeder. Also dann auch aus diesen kleinen Gesten, die sie mir erzählt hat, daraus Kraft zu ziehen. Also wie sie es gesagt hat, dass so aus kleinen Gesten der Menschlichkeit, wenn du schon nicht mehr kannst, dir eine Hand auf die Schulter legt, wenn einer ein litauisches Lied singt und dann alle zusammen singen. Das war alles irgendwie, hat dazu beigetragen und ihre Mutter, die ihr natürlich gesagt hat, du musst irgendwie in die Zukunft denken, dass du deine Heimat wieder sehen wirst. Und sie hat das geschafft. Sie hat da versucht, einfach Liebe in ihrem Herzen zu behalten und die Hoffnung auf die Heimat. Und ihr ist das unglaublicherweise ist ihr das gelungen. Und dann, als sie zurückgekehrt ist, hat sie das auch nicht dann irgendwie ruhen lassen, sondern hat sich dazu berufen gefühlt, halt diese Geschichten dann, ich meine, da war ja immer noch, die Besatzung ging dann noch sehr lange weiter, war ja noch ewig bis zur Unabhängigkeit Litauens. Und danach aber hat sie dann sehr stark für diese Erinnerungskultur gebaut, die ja eh sehr stark im baltischen Raum ist. Also überall, in welches Land du da auch fährst, irgendwie kannst du dir Karten vom Tourismusbüro holen, wo dann irgendwie alle wichtigen Orte der Geschichte, des Widerstands, ne, der Besatzung vorhanden sind auf dieser Karte, die du besuchen kannst. Das ist alles sehr gut gemacht. Und sie ist dann halt Führerin geworden, also hat auch lange gearbeitet, hat Kinder und Enkelkinder und ist dann halt Führerin geworden in diesem Freilichtmuseum Und das war auch einfach ein wahnsinnig spannender Teil der Geschichte, die sie erzählt hat, weil sie meinte, es ist halt nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Hier sind wir. Es gab da so zwei Totempfähle, geschnitzte. Das ist halt so ein Kunstwerk, was sie da machen in Litauen, dass sie halt so Teile der Geschichte halt in Holz schnitzen. Ja? Und in dem einen Pfahl war halt alles voller Stacheldraht, Soldaten, Tod, Güterwaggons, also die ganze Deportationsgeschichte. Und an dem anderen Pfahl waren halt lauter positive Szenen reingeschnitzt, wie Tanzen, Singen, Freiheit. Und sie meinte so. Und der ist leicht erhöht, also es geht aufwärts sozusagen, soll das symbolisieren. Und sie meint so, sie bekommt einfach viele Schüler und Studenten auch in diese Führung und sie erzählt ihnen, von da kamen wir, es war alles schlecht, wir wurden unterdrückt, das haben wir uns erkämpft, jetzt können wir alles sagen, wir können singen, wir können tanzen, wir haben Freiheit. Aber die Frage ist, was macht ihr für diese Freiheit? Wir haben das alles erkämpft, wir haben das gemacht. Und was macht ihr? Ihr seid jetzt dran.
Was antworten die wohl, die
ja.
Schüler?
Das ist eine spannende Frage. Meistens sind die Schüler eigentlich vor den Kopf gestoßen, natürlich, weil man Freiheit als sowas Selbstverständliches wahrnimmt.
Total. Wir haben ja keine Ahnung hier im Westen.
Genau.
Der Begriff wird hier im Westen ja auch komplett anders definiert, Freiheit. Nach diesen ganzen Begegnung nach diesen ganzen Geschichten auch der Unterdrückung und Menschen, die es wirklich miterlebt haben. Wie hat sich sozusagen dieser Begriff Freiheit für dich neu gestaltet? Was ist Freiheit mittlerweile für dich?
Ja, für mich baut, ich meine, das ist eher ein Thema, das sich durch meine Bücher zieht, auch bei den Hobos in den USA geht es ja einfach darum, um Freiheit und auch wenn es da eine andere, eine romantische Freiheit ist, ist es
unfreiwillige trotzdem. Auch oft natürlich, ne? Bei den Hobos auch oft eine unfreiwillige Freiheit.
Auch, genau. Und dennoch ist es was, wofür man halt wenn man diese sucht, einen Preis zahlen muss. Ne? Und da jetzt irgendwie auf dieser Reise geht es natürlich ganz stark darum, was natürlich sich auch sehr widerspiegelt mit meiner Familiengeschichte, diese Freiheit von Repression einfach zu haben. Jetzt, wir reden nicht von einer individuellen Freiheit, natürlich tun wir das, aber wir reden nicht von dieser individuellen Freiheit, ich reise einfach überall hin und also diese, sagen wir mal, eine hedonistische Freiheit, ne? Mhm. Sondern wirklich eine politische Freiheit, dass du frei bist, das zu sagen, was du sagen willst, ja, dass du Opposition machen kannst, dass du Meinungsfreiheit hast, Freiheit von politischer Verfolgung durch den Staat und das ist dann schon mal ein ganz anderer Klang und auch der muss immer wieder verteidigt werden, einfach.
Ja, das haben wir aber auch erst in den letzten 5 bis 10 Jahren alle begriffen. Es war einfach für uns, die wir nach dem Krieg aufgewachsen sind, in einer guten Gesellschaft, einfach so komplett selbstverständlich.
Ja. Ne?
Und erst jetzt, in den letzten 5 bis 10 Jahren, merken wir, wie gefährlich das einfach auch für die Demokratie ist. Und es ist echt krass, das hätten wir auch nicht gedacht, dass wir plötzlich dafür sensibilisiert werden, weil es einfach so selbstverständlich ist.
Ja, genau. Das ist das Problem mit diesen selbstverständlichen Sachen. Du merkst es dann erst, wenn es weg ist. Ja? Du hast dich da schön eingerichtet und bequem gemacht und kannst dir gar nicht vorstellen, dass es wieder mal so wird. Und so ging es aber auch allen anderen Leuten in der Geschichte auch. Ja? Mit meiner Familie, die nie dachte, wer wird uns hier vertreiben irgendwie von dem Weingut? Ja. Wer wird uns von da vertreiben? Auf einmal bist du auch wieder eine Bauernfigur.
Ja. Es ist nicht der natürliche Aggregatzustand der Welt, dass Freiheit und Demokratie einfach da ist.
Das stimmt.
Im Gegenteil. Wir haben da alle jetzt kapiert, man muss wirklich dafür etwas tun. Und das gilt für jede Generation.
Ja.
Wir sind vielleicht eine Generation, wir beiden, die es fast übersprungen haben. Ne?
Genau.
Fast auf dem Tablett serviert bekommen haben.
Ja. Thomas Jefferson hat ja so berühmte Worte gesagt, irgendwie, dass der Baum der Demokratie, dass jede Generation den Baum der Demokratie mit ihrem eigenen Blut wässern muss.
Ja.
Und es wird oft, glaube ich, falsch verstanden, dieser Spruch, dass es halt tatsächlich, ne, tatsächlich Blut ist, aber ich glaube, darum geht es nicht. Es ist eine Metapher einfach, dass es jede Generation muss da was für tun.
Absolut, ne? Ja. Ja, Irene, beeindrucksvolle Begegnung. Absolut. Auf jeden Fall, die auch Eindruck bei den SchülerInnen dann wahrscheinlich hinterlässt, ja. die sich ihre Vorträge dann auch anhören und die von ihr dadurch dieses Museum geführt werden und dann natürlich mit der Frage konfrontiert sind, was macht ihr dafür?
Ja. Also. Die auch mit einem qualmenden Kopf dann wahrscheinlich nach Hause gehen. Ja.
Hoffentlich, ne? Ja. Hoffentlich. Dann nehmen wir uns nochmal Aira vor. Aira kommt aus Lettland. Und du hast ja auch Begegnungen gehabt eben mit Menschen, die aktiv dazu beigetragen haben, dass der eiserne Vorhang dann irgendwann gefallen ist. Und Aira gehört selbst dazu. Ja. Die war auf den Barrikaden. Was ist ihr Hintergrund?
Sie war ausgebildete Chemikerin und hat dann relativ früh angefangen zu klettern und hat Expeditionen geleitet in die ganzen Sowjetrepubliken und ist dann ins Sportministerium zuerst, glaube ich, und dann war sie im Tourismusbereich tätig. Mhm. Genau. Und als die Unabhängigkeitsbewegung an Fahrt aufgenommen haben, also erstmal ne, durch die Helsinki-Gruppen und dann durch Gorbatschow, ja, war sie dann irgendwann wohl oder übel mittendrin.
Wie viele Opfer hat sie bringen müssen?
Also sie hat eins der größten Opfer meiner Meinung nach bringen müssen, weil während sie auf den Barrikaden war, also sie hat dann, man muss sich das so vorstellen, also die Barrikaden, was sind die Barrikaden? Ne? Also
wir stellen uns das immer alle ein bisschen vor wie bei Les Miserables, weißt du, wo wirklich alles auf die Straße gesammelt wird und es werden Mauern aus Müll und Holz und Tischen, weißt du, aufgebaut, sodass man von oben herab kämpfen kann. Das ist aber ein sehr verklärter Blick natürlich.
Genau, aber es ist nicht unähnlich der Sache. Ne? Worum geht es bei Barrikadenbauen? Bei Barrikadenbauen geht es darum, dass du mit deinen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, etwas baust, wo die anderen dann mit Panzern oder sonst irgendwas oder mit schwerem Gerät nicht durchkommen. Und in Riga, da spielt die Geschichte, also in der Hauptstadt von Lettland, am zentralen Platz, dessen Namen ich leider jetzt nicht parat habe, aber da war dann schon alles in Alarmstimmung, weil Tage zuvor nämlich die Sowjets in Vilnius versucht haben, die Unabhängigkeitsbewegung niederzuschlagen und da Soldaten, Truppen sind einfach einmarschiert. Und dann hat man in Lettland sich solidarisiert, wie überall anders auch, und angefangen, Barrikaden zu bauen. Das heißt, man hat alle Eingänge zu dem Platz. Das war dann der Zentralplatz, wo man sich gesammelt hat. Ich meine, es ist Winter. Ja, es ist, und Baltikum-Winter ist nochmal anders als bei uns. Es ist saukalt. Die Leute machen offene Feuer auf der Straße, wärmen sich, sitzen Plätze, rauchen, haben Lautsprecher auf Autos gebaut, damit sie Radio hören können. Und haben halt die Eingänge oder Zugänge zu dem Platz sowie zu den zentralen Gebäuden, Parlamentsgebäude, alles und so weiter, Fernsehgebäude, haben sie einfach eng gemacht mit Steinblöcken und was auch immer sie irgendwie finden könnten. So. Und Aira hatte mehrere Jobs und der wichtigste wurde dann in einem Ministerium hat man sie in einen Raum gesteckt und ihr gesagt, so, du bist jetzt, also zuvor hat sie auf den Dächern gestanden und durchgegeben, ob die Truppen kommen. Per Funkgeräten, die sie aus dem Tourismusbüro irgendwie hatten. Fand ich ganz lustig, waren die einzigen Funkgeräte, die sie irgendwie zur Verfügung hatten. Und dann war sie, also wollte man sie auch nach Hause schicken, so, du bist eine Frau, geh nach Hause. Und sie sagt, nix, auf keinen Fall, irgendwie, das ist auch mein Kampf. Und war dann, hat man sie in ein Büro gesteckt und sie hat das großartig erzählt. Es gab da kein Fenster, es gab eine Schreibtischlampe, sie hat geraucht wie ein Schlot, hatte neben sich irgendwie das dicke Telefonbuch von Riga, den ganzen Klotz, und dann hatte sie zwei Telefone gehabt und auf dem einen Telefon kamen die Anrufe, wir brauchen 100 Liter Diesel. Und dann hat sie im Telefonbuch geguckt, wo kann sie irgendwie Diesel organisieren. Wir brauchen 100 neue Matratzen irgendwie, um für Leute irgendwie, dass sie schlafen müssen. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen dies, wir brauchen das, und das hat sie dann alles organisiert. Und aber währenddessen ist ihr bester Freund, ist halt im Kugelhagel gestorben. Und das hat sie dann im Radio gehört.
Und dann?
Und hat aber ihren Posten nicht verlassen. Und hat dann weinend, hat ihr einfach weiter diese ganzen Aufgaben abgearbeitet. Ja.
Heute, wie geht's ihr?
Ihr geht's sehr gut. Also, sie war fit. Es hat einen großen Spaß gemacht, sich mit ihr zu treffen. Und sie ist ein großer McDonald's-Fan, das fand ich sehr lustig. Aber macht sich
auch dafür ist sie auf die Barrikaden gegangen.
Auch dafür ist sie auf die Barrikaden gegangen. Schön. Und macht sich aber große Gedanken um die Verwerfung im Land. Also vor allem hingehend mit der russischsprachigen Minderheiten, die gerne auch die alten Verhältnisse wieder hätten. Ja.
Macht dir Putin Angst und das, was eventuell auf das Land zukommen könnte?
Putin per se macht dir keine Angst. Das war für mich sehr wohltuend zu sehen bei diesen ganzen Begegnungen mit den Menschen, die ich hatte, dass die einfach eine andere Widerstandskraft hatten. Also, dass denen das so krass in die DNA geschrieben war, dieser erfolgreiche Freiheitskampf aus den 90ern, dass auch die Narben, die sind auch noch frisch irgendwie aus der Besatzungszeit, die wollen sich das von niemand mehr irgendwie nehmen lassen und wissen, dass sie das ja auch geschafft haben alleine, so in Vilnius, in Riga und in Tallinn, dass sie halt sich nicht haben kleinkriegen lassen vom Sowjetregime und ihre Revolution gehabt haben. Das bringt, glaube ich, macht einfach eine ganz andere Identität. So, Angst, glaube ich, ist eher da, vor was Putin irgendwie so schaffen kann mit diesen ganzen, ja, wir nennen es hybride Kriegsführung, mit seiner ganzen Propaganda, mit den gesellschaftlichen Verwerfungen, die dadurch aufgehen, was das alles heißt. Und im Baltikum ist es auch oft noch sehr getrennt im Sinne von, dass halt zum Osten hin, ne, zu den Grenzen zu Russland, sehr viele russisch sprechende Menschen wohnen. Und das gibt wirklich ein gespaltenes Bild einfach in den Ländern dann.
Gibt auch wenig miteinander. Oder ist es denkbar, dass beide in einer gleichen Stadt wohnen und zusammen ein Fest organisieren?
Das gibt's.
Gute Nachbarschaft, das gibt's schon, auch mit der russischsprachigen.
Das gibt's schon, aber es kommen auch dann die Dämonen irgendwie hervor im Sinne von, so, jetzt zeigen wir euch wieder, wo es lang geht und Berichterstattung wird unterdrückt im östlichen Teil über Putin, also. Das war in Estland genauso mit dem Schriftsteller Andrei Vostov, mit dem ich mich getroffen habe, dass der ja sagte, ja, NATO Artikel 5, irgendwie Putin ist jetzt auch nicht blöd, der wird nicht mit Panzern hier einmarschieren, sondern er kommt halt, um seine Leute zu retten. Ja. Also irgendwie Zwietracht sehen, dann irgendwie ein Votum, Volksabstimmung oder ein Bombenanschlag. Also sowas ist ja alles im Bereich des Möglichen.
Ja. Ja. Du bist ja gern allein auch durchaus unterwegs. Ja. Also Einsamkeit ist etwas, was es passt zu dir. Ja, und du bist ja dann auch, gerade wenn wir von den finnischen Wäldern zum Beispiel sprechen, bist du auch wirklich lange und sehr viel alleine unterwegs. Mhm. Und das ist auch schon Einsamkeit dann. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du dann wieder in einer Metropole bist?
Herrlich, ich mag es eigentlich. Ja? Also ich mag diesen Kontrast und ich mag auch vor allem, wenn es so getrennt ist. Ne? Also du hast Landschaft und du bist wirklich alleine und dann freust du dich irgendwann auf die Metropole, ne, was du da erlebst. So, es fällt mir in Deutschland schwierig. Also fällt mir in Deutschland schwer, weil ich meine, wir sind 84, 85 Millionen Menschen. Also du hast diesen krassen Kontrast eigentlich nicht. Ne? Deswegen sind
außer so viele, in Brandenburg vielleicht.
Ja,
außer, auch nicht einsam genug.
Außer in Brandenburg, wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs bist von, sagen wir, auf der Achse München, Frankfurt, Köln, Hamburg. Ich meine, egal, ob du auf der Autobahn bist oder ob du im Zug bist, es ist alles voller Menschen einfach. Ja. Und da ist es dann einfach, finde ich, einfach überfordernd, so die ganze Zeit.
Okay.
Ja. Aber wenn es so schön getrennt ist, I like it a lot.
Ja. Okay, denn mich hat es erst ganz am Anfang gewundert, als du gesagt hast, Athen. Ja. Du bist direkt in Athen. Ich hätte gedacht, du hast es dir irgendwo schön, irgendwo in einem kleinen Dorf oder so weiter, hättest du dich eingerichtet. Ja. Aber dann kamst du mir gleich mit Athen, der großen Metropole. Und das hatte mich dann erstmal so ein bisschen überrascht, weil ich dich anders eingeschätzt hätte.
Ja, siehst du, so schätzen die Leute auch Athen falsch ein, weil Athen ist zwar diese große Metropole, die einfach, wie gesagt, die hat so viel Stimmung irgendwie und so viel Energie, was mir wahnsinnig gut gefällt, eine sehr kreative Stadt.
Kreativ heißt dann Chaos, eine sehr chaotische Stadt. Oder sprichst du von den vielen Künstlern, die dort zu
Hause sind? Es ist einfach, ja, ich meine beides tatsächlich. Okay. Ja. Und aber wenn du eine halbe Stunde raus bist aus Athen, wird es einsam.
Ja.
Also da ist einfach, es gibt einfach so viel Küste und Berge außerhalb und da ist da nichts mehr. Die sind ja alle in Athen und dann kommt eben nicht die nächste Großstadt oder es gibt halt nicht dieses Wuchernde, weißt du, einfach wo ein Ort in den nächsten übergeht, wie wir es kennen, aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus dem Ruhrgebiet, Metropolregion München oder Berlin, sondern es ist da, du bist sehr schnell draußen allein, wenn du willst. Und das gefällt mir gut.
Wann hat das Reisen angefangen, dich zu faszinieren? Wie weit gehen wir da zurück? Denn Reisen ist deine DNA mittlerweile. Ja. Also wie lange warst du zuletzt ohne Reisen? Wie lange hältst du es aus, an einem Ort ohne zu reisen?
Das sind sehr viele Fragen auf einmal.
Ja, nimm mal die letzte als erstes.
Was war die letzte?
Wie lange hältst du es aus, ohne zu reisen?
Oh, einen Monat vielleicht.
Ein Monat, okay. Ja.
Das wird schon schwierig, also finde ich.
Ja. Also du hast ja vorhin gesagt, dieses Reisen, da bist du selbst, da bist du am lebendigsten.
Genau.
Wann hat es angefangen?
Also meine allererste Reise alleine, also war mit 15, glaube ich, nach Amsterdam mit meiner damaligen Freundin. Und ich muss sagen, was mich halt so wahnsinnig rausgetrieben hat, war, wir sind nie in Urlaub gefahren. Also wir hatten einfach nicht das Geld dazu, irgendwo hinzufahren. Und das heißt, ich habe den Sommer im Freibad verbracht, an der Tischtennisplatte.
Auch eine Art von Freiheit?
Auch eine Art von Freiheit. Blöd, wenn niemand da ist zum Spielen halt, weil alle irgendwo in Spanien sind oder in Italien, die ganzen Gastarbeiterkinder. Das heißt, der ganze Block hat sich einfach mit dem Ferienbeginn komplett geleert. Ja, alle haben die Flatter gemacht. Und zwar, das hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert. Was, war nach Spanien? Ja, ich bin jetzt 6 Wochen am Strand in Spanien. So was. Oder in Griechenland, Italien, Marokko, Türkei. Was auch immer. Und das war natürlich so, ja okay, irgendwann mache ich das auch, ganz klar auf Fall. Und dann waren wir auf Klassenfahrt, oder ich weiß nicht, ob die Klassenfahrt vor Amsterdam war, kann sein. Ah nee, die war, glaube ich, direkt im Anschluss. Jedenfalls waren wir in Klassenfahrt in der 8. Klasse oder 10. Klasse. Jetzt wird es ein bisschen schwammig.
So oder so.
Holland mit einem Hausboot irgendwo durch die Kanäle schippern.
Mit der Klasse?
Mit der Klasse, genau. Und ich meine, so unangenehm, wie das halt ist, irgendwie zu dem Zeitpunkt Klassenfahrt zu machen. Aber irgendwann haben wir einen Tagesausflug zur Nordsee gemacht, kommen zur Nordsee und da ist das Meer und ich sehe zum ersten Mal das Meer. Zum allerersten Mal mit 14, 15. Und alle, mit denen ich war, die waren alle schon am Meer. Irgendwie, es war für mich so, okay. Und dann, für mich war das okay, ich gehe jetzt einfach rein mit der Jeans. Ich bin einfach reinmarschiert. Weil es einfach, oh, was ist das? Salzwasser, mein Gott, was geht hier ab? Und von da an war das irgendwie eine relativ steile Kurve, die dann nach oben ging eigentlich so. Dann kam sehr schnell die erste Interrail-Reise, also noch während ich an der Schule war, die ich dann auch alleine gemacht habe. Also ne, nicht, wie man es eigentlich in dem Alter macht, mit jemand zusammen, sondern ich war 17 oder so, und da habe ich meine erste Interrail-Reise gemacht und dann war das für mich dieses, also das hat dann richtig das Streichholz angezündet, weil das war ja nochmal anders als die Klassenfahrt. Du bist unterwegs und du lernst ständig neue Leute kennen aus anderen Kulturen und die Welt ist einfach offen für dich da und schläfst an Bahnhöfen, hast ja auch keine Angst vor nix, also ne, irgendwie zu dem Zeitpunkt. Und plus, kein Schwein kann ich erreichen, niemand weiß, wo du bist, also was für eine wahnsinnige Freiheit. Alles, das war grandios und von da an, look back.
Du hast keine Angst vor nix. Ist ja auch eine Situation, der du mehrfach begegnet bist, dass du irgendwo übernachtet hast, weißt du, unter einer Bank, auf einer Bank und dann kommt die Polizei.
Ja, aber das stimmt nicht. Also es war damals auf jeden Fall so, dass ich, das war damals als Jugendlicher so, dass ich keine Angst vor nichts hatte.
Ach so, okay.
Aber jetzt inzwischen verhält sich das schon anders. Also weil da gibt's, ich meine, man blickt da schon anders auf Situationen, wenn du auf irgendeiner Drogeninsel landest mit Hobos oder auf Güterzügen unterwegs bist, dann da fließt schon das Adrenalin und dann gibt es auf jeden Fall Situationen, wo es gefährlich ist und wo ich auch Angst habe, also zweifellos.
Ich weiß, es gab die eine Situation, ich weiß aber nicht, ob das in Litauen war oder in Lettland oder in Estland war das wahrscheinlich. Da hast du dann die letzte Nacht noch in der Grenzstadt, hast dann auf einer Bank übernachtet, dann kam ein Polizeistreifer vorbei, erstmal ganz argwöhnisch. Und dann fragst du aber, ja, wieso? Passen Sie auf Ihre Sachen auf, sagen die. Ist es hier gefährlich? Nein. Das war nicht so ein schön trockener Satz. Ja. Also, nein. Die waren sicher, dass du weiterziehen würdest, ne?
Genau.
Problematisch wird es, wenn du da bleibst.
So ist es.
Oder? Und da hattest du doch von den Hobos, von einem Hobo hast du gelernt, den Satz, wenn die
Polizei...
Ich bin
nur auf der Durchreise.
Das ist der Satz, genau. Ich bin nur auf der Durchreise. Das ist der Schlüssel, zum in Ruhe gelassen werden. Genau. Ne? Du hast viel gelernt auf dieser Reise. Du hast natürlich auch den Blick ein bisschen mitbekommen, den die Einwohner von dort auf uns Deutsche haben. Also ich weiß, in Litauen, da hast du mit einem Hostelbesitzer gesprochen, der sich aber wirklich richtig über uns Deutsche ärgert.
Ja, ja. Ja,
was stößt ihm so auf?
Ja, zu Recht. Also wie ich dann auch verstanden habe, ihn stößt so wahnsinnig auf. Und das war ja auch wirklich ein Ziel des Buches oder ein Antrieb, irgendwie dieses Buch zu schreiben. Meinte, Litauen, wir sind ein Land von Deutschland entfernt, aber die Deutschen wissen eigentlich gar nichts über Litauen, genauso wie über das Baltikum. Also wir gucken immer, wir gucken darüber, gucken wir mit so ein bisschen herablassendem Blick, ja, irgendwie so leicht moralisierend auch. Ja, ihr habt da so ein Sowjettrauma, irgendwie habt euch nicht mal so, was wir denen ja jahrelang erzählt haben, wo die jetzt sagen, wir haben es euch gesagt, gell? Wir wissen, wie der Penner da drüben tickt.
Wer, aber was haben die denn gesagt? Ich meine, wer hat was gesagt vor 10 Jahren? Einfach nur so im Privaten oder gab es von Regierungsseite aus?
Ja, von Regierungsseite, okay, also, das ist halt, genau, man soll, weil die haben ja schon vor 10 Jahren gewarnt, irgendwie schon nach der Rede von Putin 2007 auf der Sicherheitskonferenz. Und da wurde dem mal gesagt, ja, ich meine, da hingen wir alle noch an der Titte irgendwie der russischen Energie, ja, und wollte das auch nicht aufgeben. Ja, genau, so nass, auf jeden Fall. Naja, aber um das noch größer zu machen, und damit hat er vollkommen recht, ich meine, die Länder sind jetzt seit fast 20 Jahren in der EU und in der NATO, und für die meisten, würde ich mal sagen, in Deutschland oder auch dann in Amerika, wenn die drüber reden, ist die EU eigentlich Europa, Westeuropa. So, da wissen wir am meisten drüber, da fahren wir in Urlaub, damit sind wir aufgewachsen, ja, und der Hostelbesitzer muss sich von Leuten fragen lassen, habt ihr iPhones in Litauen? Was für eine Sprache sprecht ihr da eigentlich? Ja? Das hat ihn natürlich fuchsig gemacht, weil er meinte, es gibt einfach dieses derbe Klischee über Osteuropa, es ist arm, gefährlich und die Leute sind alle betrunken. So, und er meint, es gibt nur einen, dem dieses Narrativ nützt, und das ist Putin. Ja? Dem nützt es, wenn irgendwie Sachen zwiegespalten sind, wenn wir glauben, dass es irgendwie vernachlässigbar, diese Gegend da drüben, wie es ja auch im Zweiten Weltkrieg mit Danzig war, wo die Franzosen sagen, ja, sollen wir wirklich für Danzig in den Krieg ziehen? Weiß nicht. Ja. Dabei sind es, weißt du, darum geht's ja. Wer sind unsere Verbündeten? Also was da irgendwie an Phrasen gedroschen wird einfach von der Politik von Scholz irgendwie, als die Zeitenwende kam und sowas, ja. Da sollten wir hinfahren. Wir sollten mehr über diese Menschen wissen, mit denen wir schon seit irgendwie jetzt langer Zeit in einem Verbund einfach zusammen sind. Ja.
Dich hat es auch getriggert, ne? So ein Wort wie Zeitenwende.
Ja.
Da bist du drauf angesprungen.
Ja, auf jeden Fall. Also Zeitenwende, Verbündete, Alliierte, NATO-Artikel 5 und dann dieses, weißt du, mit diesem Pinselstrich einfach so ab heute. Genau. Ja, die sind schon lange unsere Verbündete, weißt du, wir sind so westorientiert. Also ich meine, da sind ja auch so wahnsinnig gute Sachen passiert. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, diese Erbfeindschaft mit Frankreich und Deutschland, die kannst du heute keinem mehr erzählen. Das wird ja nie, glaubt ja heute keiner mehr, diese Erbfeindschaft. Ja? Ja. Ich meine, was dann alles dafür gemacht wurde. Die Jumelage, die unsere Schwesterstädte.
Städtepartnerschaften genau. Da.
Die Städtewettkämpfe. Ich war auch auf diesen Städtewettkämpfen. Das ist halt großartig. So was für ein Spaß. Das ist als Jugendliche. So was bräuchten wir auch für die Länder im Osten. Das wäre so geil. Einfach darüber, weißt du?
Alles. Ich habe sowas nie mitbekommen.
Nee?
Wettkämpfe zwischen Städten. Nee.
Ja.
Und wir hatten
Warst du nicht im Sportverein?
Doch, eigentlich schon. Aber so diese Wettkämpfe haben wir nicht gehabt mit anderen Ländern. Und es gab schon eine Partnerstädte auch. Irgendwo, nach denen sogar die Straßen, in denen ich wohnte, benannt waren. Wie zum Beispiel Delfzeil. Weiß ich noch, Delfzeiler Straße, das war eine der Partnerstädte dieses Ortes in der Nähe von Hamburg, wo ich auch aufgewachsen bin. Aber dass wir so Wettkämpfe hatten, das kenne ich nicht.
Ja.
Kenne ich nur aus dem Fernsehen. Spiele ohne Grenzen gab es. Und da haben mehrere Länder teilgenommen. Aber ich glaube nur die Niederlande, vielleicht Frankreich, Deutschland, da gab es. Ja. Das war schon so eine europäische Fernsehsendung vor 100 Jahren.
Oh, also, mein Verein, also SV Dispo, da nochmal großes Shoutout. Großartige Leute, großartiger Verein. Mit denen waren wir wir waren in Frankreich. Ein klassischer Basketballer verliebt sich in eine Französin und haut ab. Ja, und wir untergekommen, alle Jugendlichen bist ja immer dann untergebracht bei französischen Familien, also bei normalen Leuten, nicht im Hotel. Wir waren in Ungarn, Ungarn hatten wir. In Finnland und in England.
England waren wir auch, mit der Fußballmannschaft.
Naja.
Aber das ist eben nicht der Osten.
Das stimmt.
Das ist halt England.
Genau. Das meine ich.
Ja, wir waren in England, das stimmt.
Und es wäre schön, das irgendwie über das ganze Gelände irgendwie auszubreiten, weil ich meine, weißt du, wir wissen, all diese Länder im Westen plus USA, wir sind so sozialisiert damit, du kennst so viel vom Bild her, ohne dass du jeden Fuß dahin gesetzt hast, ja? aber irgendwie auf der anderen Seite weißt du gar nichts, sind lauter blinde Flecken und es lohnt sich total dahin zu fahren. Also ich habe es noch von keinem gehört, der es bereut hätte, ins Baltikum zu fahren oder nach Polen zu fahren oder in die Hohe Tatra oder sonst irgendwas und dann da mit Leuten zu reden. Ja. Oder aber, Rumänien und Bulgarien. Also.
Ja. Wobei ich finde, die baltischen Staaten haben eigentlich, finde ich, einen guten Ruf seit vielen, vielen Jahren. Sie gelten einmal als sehr schöne Städte, aber auch durchaus für Startups oder IT, dass da durchaus eine Menge passiert. Ist eigentlich das Gegenteil von, gibt es bei euch auch iPhones. Aber eigentlich, finde ich, haben die ein sehr gutes Image, heißt aber noch nicht, dass wir da in den Urlaub hinfahren.
Das stimmt. Natürlich. Ja, ich glaube, wirtschaftlich und halt sozial sind zwei verschiedene Fragen. Also die Wirtschaft hat es auf jeden Fall gecheckt. Ich meine, kommen ja auch gute Unternehmen her, wie also Skype wurde ja in Estland gegründet, Bolt wurde in Estland gegründet, haben das alles schnell digitalisiert. Die waren ja die baltischen Tigerstaaten sozusagen. Genau, aber wie du sagst, ist halt was anderes. Ne? Die meisten fahren nach Spanien, nach Frankreich, aber darüber geht es selten. Ja? Da wartet großes Abenteuer, also ich kann es jedem nur empfehlen.
Du hast uns diese Menschen auf jeden Fall ein bisschen näher gebracht, auch in diesem Buch. Und du wolltest ja wissen, wie geht's diesen Menschen und ja auch vielleicht, wie optimistisch sind sie dort entlang der direkten Grenze zu Russland? Was würdest du sagen in Sachen Optimismus? Ist man eher voller Hoffnung, überwiegt jetzt in diesen wirklich krassen Zeiten gerade, in denen auch viel Angst umhergeht, überwiegt da eher die Skepsis? Oder kann sich die Hoffnung durchsetzen?
Ich würde sagen, vielleicht, weiß gar nicht, ob ich es Hoffnung nennen würde, aber nennen wir es mal Selbstvertrauen. Ich glaube, das Selbstvertrauen ist sehr groß, was A, kommt durch die Geschichte und B, aber, dass man geografisch viel näher dran ist. Weil es ist immer leichter, irgendwas konkret zu sehen, anstatt das ganze Zeit irgendwie eine abstrakte Angst zu haben. Und auch natürlich, und wenn du es dann konkret siehst, bereitest du dich auch konkret vor. Irgendwie, du machst konkrete Sachen. Die Finnen sind zum Beispiel sehr groß in der Vorbereitung. Und da gibt's überhaupt keine Hurra-Stimmung deswegen, was dann oft in Deutschland irgendwie gesagt wird. Ja, in diesem Sinne, weißt du, dass du halt so eine Hurra-Stimmung erzeugst, dadurch, dass Kriegsvorbereitungen getroffen werden. Dabei geht's einfach darum, dass für den Ernstfall Strukturen geschaffen werden, die dann auch ausgelöst werden können und dass dann halt keine Panik herrscht. Und dass es den Leuten ein gutes Gefühl gibt. Und wie kriegen sie ein gutes Gefühl? Indem sie vorbereitet sind oder indem sie geübt sind. Und aber das alles unter dem Überbegriff prepare for the worst, but hope for the best. Also in dem Sinne stimmt das, was du sagst. Ja, man hofft auf das Beste, aber du solltest auf das Schlimmste vorbereitet sein, weil wenn nicht, tritt auf jeden Fall das Schlimmste ein.
War ja in der Vergangenheit durchaus auch ein erfolgreiches Konzept. Ja. Und die Finnen haben alle Grenzübergänge auch wirklich dicht gemacht. Ne? Also da kommt auch nichts mehr durch so schnell.
Nee, da kommt nichts mehr durch. Also das fand ich sehr beeindruckend, wie die Finnen, also wie stoisch und vernünftig die mit der Lage umgegangen sind und den ich auch, ich meine, mit dem hatte ich dann auch mit dem Reserveoffizier geredet, war mit dem auf dem Schießstand und habe ihm auch diese These gesagt, irgendwie von uns, so, ja, siehst du nicht die Gefahr, dass durch dieses ganze Militärische irgendwie auch eine Hurra-Stimmung erzeugt werden könnte? Und der meint so, hör mal zu, wir sind ein Land von 5 Millionen Einwohnern, einen Krieg mit Russland würden wir nie gewinnen und wir wollen auch keinen Krieg, überhaupt nicht. Aber es gibt Werte, die uns wichtig sind. Es gibt einen gewissen Art des Lebens, die uns wichtig ist, die wir verteidigen wollen. Und das werden wir machen. Und das können wir aber nur machen, wenn wir in gewisser Weise einfach auf diesen schrecklichsten Fall vorbereitet sind und gleichzeitig aber hoffen, dass er nicht eintritt. Ja. Fertig.
Und für einen solchen Fall wäre es auch gut, Stiefel parat zu haben und keine Flipflops, Freddy. Absolut. Nur zur Information.
Ja, Asche auf mein Haupt.
Freddy Geist, der Mann, der auch eine Panzerbrigade oder was das war, da oben in Flipflops besuchte.
Sternstunde.
Wer hat entsprechend Offizier reagiert, als du mit Flipflops ankamst?
Naja, der Offizier braucht gar nicht zu reagieren, weil der hat sich erstmal um 11 einfach ein Kotelett mit Kartoffelpüree bestellt, weißt du, bei 35 Grad draußen. In dem Sinn fühlte ich mich dann schon wieder fein raus, ja. Aber ich kam nicht umhin, einen gewissen Blick irgendwie auf meine Flipflops zu bemerken. Aber vielleicht war es auch Neid, weil der war im kompletten Flecktarn mit Springerstiefeln.
Wo war das noch? War das in Litauen? Oder?
Vilnius in Litauen,
Vilnius war das dann, ja. Freddy, ich danke dir für die Begegnung.
Ich danke für deine Zeit.
War schön, dass wir da mal so ein bisschen reinschauen konnten in diese letzte Reise und aber auch in deine ganz persönliche Geschichte, die dich dann auch zum Reisen gebracht hat. Es ist schon Freddy und nicht Freddy, ne? Denn die Leute sind natürlich... Es ist Freddy. Es ist Freddy. Und ich dachte, es ist Freddy, aber nur Freddy geschrieben.
Ich habe extra bis zum Schluss gewartet, um dir das zu sagen.
Ja, oder? Ja, das ist ganz... Es ist kein typisch russischer Name, kein
überhaupt nicht, ne?
Kasachischer Name, nee. Oder sowas. Deine Mutter hat ihn ausgesucht oder dein Vater?
Wer? Nee, meine Mutter hat ihn extra schon dahingehend ausgesucht, dass wir irgendwann nach Deutschland gehen und ich sollte...
Echt? Mhm. Krass. Und den Freddy kannte sie von Freddy? Freddy.
Welche Freddys kennst du?
Wir kennen eigentlich nur Freddy Quinn.
Bingo.
Die kannte Freddy Quinn.
Ja, und zwar, woher? Weil ein Teil der Familie... Ein einziger Teil war bereits in der Schweiz und er hat Care-Pakete geschickt und er hatte unter anderem eine Platte geschickt von Freddy Quinn.
Ach, guck mal. Und soll ich dir jetzt was sagen? Hm? Nomen est omen. Weil du diesen Namen hast, bist du nur so viel auf Reisen gewesen bisher in deinem Leben. Denn was schwingt mit bei dem Namen Freddy? Die Botschaft, die deine Mutter dir mit dieser Namengebung mitgeben wollte: Junge, komm bald wieder. Verstehst du? Junge, komm bald wieder,
oh
sagt sie
Gott.
Dir jetzt.
Ja,
ja. Da wird doch ein Schuh draus.
Ja,
ja. Freddy, ich danke dir. Das Buch, das du geschrieben hast, heißt Als ich gegen Stalin im Armdrücken gewann. Eine Reise von der Arktis bis zum Bosporus entlang des neuen eisernen Vorhangs. Und gegen wen hast du noch alles im Armdrücken gewonnen da?
Hitler.
Bei mir. Das ist auch so eine geile Antwort gegen Hitler. Was war das für ein Spiel nochmal?
Aber es war eine Armdrückmaschine im Museum in Narva. Ja,
in diesem Museum war das
also
genau.
Also ich habe noch nie, du wärst auch nicht drauf gekommen, es war jetzt kein Jux-Museum oder sowas, sondern ein ganz ernstzunehmendes Museum über die Geschichte der Stadt. Und dann ist da auf einmal diese Armdrückmaschine, wo man auf einem Videodisplay seinen Gegner auswählen kann.
Durchaus nicht so Old-Style alter Jahrmarkt, sondern schon, das ist hier krass modernes Display, auch sehr schön gestaltete Bilder
dort,
ne? Und Armdrücken gegen Despoten dort.
Armdrücken gegen Despoten und das Wilde war noch, dass die Despotengesichter alle animiert waren. Das heißt, wenn du gegen die gedrückt hast, haben die Grimassen geschnitten. Also es war surreal.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Udo Schmidt, euer Host des Reisepodcasts zwischen Hamburg und Haiti. Ich lade euch ein, die Welt mit uns zu entdecken. Jeden Freitag nehmen wir euch mit in ferne Länder, um herauszufinden, wie sie klingen, wie die Menschen dort leben und was sie bewegt. Unsere Reporter teilen ihre spannendsten Erlebnisse und persönlichen Eindrücke. Also, wenn ihr Lust auf eine klangliche Weltreise habt, hört euch zwischen Hamburg und Haiti in der ARD-Audiothek an. Ich freue mich darauf, mit euch die Welt zu erkunden.